Die Linux Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser wundervollen, freien Unterhaltungsgeschichte, Zeugs, bla. Ich habe keinen Plan, was ich hier laber. Dennis, guten Abend.
Guten Abend, Luca. Endlich mal jemand, der weiß, wie man so eine Linux-Launch anfängt, weil ich fange ja immer in derselben an und deswegen ist mal schön, auch mal was Alternatives zu haben, weil wir sind ja alternativ.
Ich hatte mir mal gedacht, ich will mal was anderes ausprobieren.
Ja, außer herzlich willkommen und hallo.
Gut. Genau.
Ja, wir reden heute über ganz, ganz viel, natürlich. Und zwar diesmal unter anderem über, meiner Meinung nach, eines der interessantesten Themen, über Codex. Und zwar über den Opus-Codec. Was genau das ist, das hört ihr dann später. Dann sprechen wir noch darüber, dass Mozilla zum Beispiel Thunderbird nicht mehr weiterentwickeln möchte. Doch ein bisschen. Ein paar Security-Updates gibt es noch, aber so richtig neue Features kommen da nicht mehr. Und es wird noch mehr Open Source noch mehr geöffnet. Und dass Steam jetzt endlich für Linux kommt. Aber
offiziell. Jetzt ist es offiziell.
Ja, also es gab ja sowieso schon die Nachfrage von glaube ich, Ubuntu. Ubuntu Vibes, die hatten mal nachgefragt. Ja, ich bin gespannt.
Auf jeden Fall. Bis dahin, bis wir dann euch mit den ganzen Themen belabern, gibt es noch erstmal etwas Episches auf die Uhren. Und zwar den Titel The Enchanted Forest von Butterfly T. Und da ging der Titel zu Ende irgendwie. Und ich habe es nicht bemerkt. Na super. Wir steigen direkt ein und zwar damit.
Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen.
Ja, Dennis, du hast irgendwie diese Kategorie diesmal sehr stark gefüllt und ich gar nicht. Yeah. Also,
ach, das macht nichts. Also, zunächst haben wir mal als kleine Vorstellung ein Nautilus-Plugin. Ja, hört man auch nicht so oft was von, dass es Nautilus-Plugins gibt. Gibt es ja auch für Gedit. Ja, GNOME ist da ja relativ offensiv, was Plugins angeht. Siehe auch die GNOME Shell. Und zwar heißt dieses Plugin Aronex und ist jetzt in der 0.03-Version erschienen. Es geht darum, dass ihr mit diesem Plugin die Möglichkeit habt, Kontextmenüs zu erweitern. So Rechtsklick und dann, guck mal, Kontextmenü. Und könnt dort eigene Befehle mit einfügen. Ihr könnt sogar so per Drag and Drop ein eigenes Icon hinzufügen, sodass ihr diesen Eintrag im Kontextmenü direkt wiederfindet. Das Ganze ist natürlich Open Source und unter der GPL V3. Und ihr könnt einen Kommentar abgeben für diese, also dann so eine Art Tooltip, ne, wenn ihr da drüber fahrt, dass er dann sagt, das macht dieser Eintrag. Und man kann sogar setzen, dass bestimmte Befehle im Terminal ausgeführt werden sollen, was auch ganz nett ist. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Ordner zum Beispiel einfach im Terminal ausführen und dann direkt den Ordner im Terminal haben und ansteuern.
Könnte ich dann halt auch so ein Skript setzen, hier Rechtsklick auf eine Datei und dann mach mal die und die Aktion auf die Datei?
Ja, natürlich, das geht auch.
Okay, gut, verstehe. Dann ist das irgendwie das, was in X-Face direkt drin ist, in dem Thuna.
Ja, aber gut, also X-Face, also ist Thuna direkt von den X-Face-Entwicklern oder ist es immer nur dabei?
Das ist deren Entwicklung.
Okay. Ja, aber ich stelle mir das sehr witzig vor. Also du hast zum Beispiel eine MP3-Datei und wir müssen ja für unseren Autostream immer die Dateien anpassen, die Musikdateien. Ne? Also Künstler, dann die Lizenz und so weiter. Und wir beide haben ja sogar schon an einem kleinen Skript geschrieben, das einmal den ganzen Ordner durchgeht. Aber wenn du jetzt nur so Vereinzeltitel hast oder so denkst, der muss aber unbedingt auf einen Autostream und hast jetzt keine Lust, das unbedingt manuell zu machen und dann nachzugucken, welche Lizenz und. Dann machst du einfach einen Rechtsklick, führst das Skript aus, was du irgendwo hinterlegt hast und schon ist der Titel umgewandelt mit der Beschriftung, die man braucht für den Autostream.
Genau, oder halt irgendwie, du schreibst dir einen eigenen Uploader für deine persönliche Cloud oder sowas.
Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht. Also ich fand eigentlich die Idee, dann irgendwelche Dateien oder irgendwelche Ordner als Root zu öffnen, das dann als Skript mit einzufügen, finde ich auch nicht schlecht, weil irgendwie fehlt die fehlt die Möglichkeit ja in Nautilus so direkt integriert irgendwie. Ich glaube, in Thuna oder in irgendeinem anderen File-Manager ist es ein bisschen besser gelöst, dass man direkt klicken kann und dann zack ist das ganze Fenster als Root geöffnet, was man ja öfters mal braucht.
Ja, ist super, genau. Also sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich werde es mir auf jeden Fall mal installieren und ein bisschen testen.
Da steht aber extra drauf, ne? Oh, hier Anwendung auf eigene Gefahr und. Also
dein Linux startet jedes Mal mit dieser, soweit ich weiß, gibt dir das jedes Mal aus.
Was denn?
Naja, Anwendung auf eigene Gefahr.
Achso, ja, stimmt. Ja, Debian, ne? Usability, ja, und so weiter.
This software comes with absolutely no
warranty. No warranty, genau.
Gut, ja. Dann Archbang und so. Ja, du hast irgendwie eine. Okay, ich mach das. Dieses wunderschöne Ding, was sich Archbang nennt, Crunchbang hatten wir ja schon öfters mal gelobt. So eine recht minimalistische Distribution, die halt so recht klein ist und mit einem eigenen Window-Manager und so, also mit einer eigenen Oberfläche kommt, mit einem leichten Window-Manager und so. Und Archbang ist halt das, was mit, das versucht es halt für Arch zu machen, dieses Minimalistische. Und ja, oder es hat einfach eher den Namen geklaut. Davon gibt es jetzt eine neue Version und zwar 05.2012 oder zwar, ja, heißt also von vor ein paar Monaten. Ist die überhaupt neu? Frage ich mal so kurz.
Naja,
ist das die fünfte im Jahr 2012?
Nein, um Gottes Willen. Also die releasen jetzt nicht jeden Monat eine neue Version. Aber viermal im Jahr releasen die eine neue Version von Archbang, weil die ja sonst immer das Problem haben, Arch Linux macht das einmal im Jahr für so eine kleine ISO, was ich auch verstehen kann. Aber bei Archbang sind die da schon ein bisschen besser hinterher. Und das finde ich auch gut, dass sie dann alles immer auf dem aktuellsten Stand halten. Ich sag mal nur, wenn Nvidia mal wieder Lust drauf hat und einen neuen Treiber zusammenfrickelt, kann es da immer mal wieder zu Problemen kommen. Und wenn das dann alles schon vorkonfiguriert ist, umso besser.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sie haben ein neues GTK-Theme, was ich jetzt hier ganz nett finde.
Ja, es ist schwarz. Es ist schwarz, es ist wie typisch, ne? Bang.
Genau, und, aber so schön, so ein bisschen abgerundete Ecken im Panel und so. Sieht ganz nett aus.
Mhm. Ja,
genau. Ja, dann haben sie Shotwell ist drin, soweit ich das sehe. Conky wurde verbessert. Dieses Dock-artige Ding. EPDF.
Conky? Na, ist kein Dock, sondern ja, genau, so eine Conky, Übersicht.
Conky. Ja, Conk, okay. Diese Anzeige. Statusanzeige des Systems. Genau.
Genau.
Habe ich mich irgendwie gerade vertan. Haben Tint2Panel. Achso, das Panel. Tint2 wird benutzt. Okay, das ist das, was diese abgerundeten Hecken hat. Ja.
Genau.
Ich kann ja mal kurz einen Screenshot im Chat posten, damit man das sieht. Da sieht man das ganz gut. Ist halt sehr einfach, finde ich. Also irgendwie nur zwei Icons, die das Datum und die Leiste mit den Programmen und das war's unten. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass sie das so minimalistisch halten.
Mhm. Ja, also, ich sag mal, es ist vor allem was für ältere Rechner. Ich habe es ja hier mal auf meinem alten Laptop ausprobiert und da lief das ziemlich flüssig, weil man hat ja auch kein direktes Menü. Man hat eigentlich unten nur zwei Desktops, die man ansteuern kann und großartig Fenster auswählen ist auch nicht unbedingt. Und sonst hat man dann eben im Kontextmenü sein eigentliches Menü, um Applikationen zu starten und das Terminal zu öffnen.
Das ist, soweit ich weiß, Openbox. Die haben
genau.
Das halt so. Und ja, interessant finde ich auch, sie haben jetzt den Treiber für die proprietären Treiber für die Broadcom WLAN-Karten direkt mitgeliefert, was ja super ist. Ubuntu macht das, soweit ich weiß, jetzt seit der neuesten Version auch. Ich hatte da letztens nämlich einen Fall, wo der halt direkt automatisch, da war halt eine Broadcom-Karte drin in dem Netbook und der hat das automatisch gefunden und den Treiber aktiviert. Fand ich super.
Ja, also muss man ja sagen, Ubuntu hat viele Sachen automatisiert, wo andere Distros einfach noch hinterherhinken.
Naja, sie haben es ja jetzt auch gemacht. Oder ja.
Ja, ja, sicher. Ja, aber ne, aber das ist leider nicht die Regel. Das ist immer noch das Problem. Deswegen bauen ja immer so viele Distros auf Ubuntu auf. Mhm. Zum Beispiel Zorin OS. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hatten wir in der letzten Diaspora, da warst du ja, glaube ich, nicht da. Ach, in der letzten Linux Lounge.
Diese zwei Jugendlichen aus UK, oder? Die machen
das. Nee, Zorin OS ist von einem. Ja, von einem Developer, der sich als Ziel gesetzt hat, die beste Umsteiger-Distro zu machen, weil mit Unity, das schreckt ja, genau. Ja vielleicht manche ab, ne? Und Zorin OS ist dann tatsächlich perfekt angepasst an Mac OS X-Umsteiger, an sogar Windows 2000-Design gibt's. Also alles sehr, sehr nett gemacht und ich habe es auch mal ausprobiert jetzt die letzten Tage und es war echt nicht schlecht. Also sogar, ich habe das mal meinem Vater gezeigt, der ja wirklich nur Windows benutzt. Und er hat auch gesagt, wow, das sieht schon sehr nach Windows 7 aus und das lässt sich auch verdammt gut bedienen, weil jeder kennt diesen typischen Aufbau von Windows halt und den kann weder Unity noch GNOME 3 nachahmen oder will es ja auch gar nicht.
Das sind aber wirklich zwei Jugendliche, die das machen, zwei Brüder, die Zorin
heißen. Noch besser. Cool, ja, halt, ja, ja mal, also da, genau.
Das war halt so, ich habe mal vor längeren, vor ein paar Jahren sogar, ein Interview mit denen gehört in... Ubuntu UK Podcast war das. Fand ich sehr interessant. Also halt irgendwie, die waren damals irgendwie 15 oder so und haben halt diese Distro gemacht und sind jetzt halt ziemlich weit, ne? Das sieht schon sehr echt professionell aus.
Also du hast nicht nur diesen Oberflächenchanger, also diesen, ne, also dass du das auch ändern kannst in Windows XP, Windows 2000, Windows 7 und Mac OS. Sie haben es jetzt auch noch so separiert, dass Wine ja vorinstalliert ist und dass du sogar demnächst eine Gaming-Version davon bekommst. Das heißt, die finanzieren sich dadurch, dass du eben so eine Zusatzdistro oder angepasste Distro kaufst das sind nur ein paar Dollar oder ein paar Pfund oder Euro und da gibt es dann eben eine Ultimate-Version, wo dann ohne Ende Programme bei sind und dann gibt es dann halt bald die Gaming-Version, wo wahrscheinlich dann auch einige Programme drauf laufen werden, unter anderem Half-Life 2 und also einige Spiele dann wahrscheinlich wird da auch Dishora und Steam dann bald vorinstalliert sein, je nachdem, wann die dann mit der Version fertig sind.
Schick, das ist ja echt schön. Aber wir sind ziemlich abgeschweift.
Och, das macht nichts.
Ja, Archbang. Zu dem nächsten Punkt kann ich ja nochmal was erzählen. Mobiles Internet-Modem, also so Sticks und so, wurden jetzt in den Netzwerkmanager integriert. Habe ich jetzt letztens im Urlaub benutzt unter Arch Linux. Das war relativ leicht zu installieren. Die GNOME Shell hat das ziemlich schön eingerichtet. Also da hast du einfach, musst halt zwei Pakete installieren, die halt dann die Funktionalität hinzufügen und dann steckst du einen Stick rein, der sagt dir hier PIN bitte, musst du einmal, der führt dich halt durch die Auswahl des Providers, was ich auch sehr schön fand, der hat halt eine Datenbank mit allen Handy-Mobilfunk-Providern und da kannst du halt auch direkt deinen irgendwie speziellen Vertrag auswählen oder was auch immer und der holt die APN dann direkt. Irgendwie, das sind drei Schritte, die du da durchgehst und dann verbindet er sich einfach. Das finde ich total genial. Unter Windows musste man dann so eine riesige Software erstmal installieren.
Ja, vor allem manchmal sind die ja auch angepasst an die einzelnen Provider oder sowas. Ne?
Also, ja, aber das sind der Stick, das war einer von Huawei. Also da war überhaupt kein Problem mit Linux-Unterstützung. Da hat mich auch ein bisschen überrascht, positiv, dass Linux so weit ist bei diesen Sticks, weil da sind irgendwie, die meisten sind halt unterstützt.
Ja, richtig. Also man muss auch dazu sagen, ich hatte es auch einmal ausprobiert, irgendwie an meinem, an irgendeinem alten Rechner hatte ich das mal ausprobiert. Auch eben so ein 3G-Stick oder was es war, oder HSDPA-Stick und dann einfach mal dran gepackt. Und unter Ubuntu ist das auch schon, glaube ich, seit einem halben Jahr oder einem Jahr ist das schon unterstützt und da ist es auch sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön gemacht. Aber dass es unter Arch Linux so weit ist, hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Lukas?
Sorry, ich war irgendwie, hab vergessen, Mikro anzuhören. Das ist ja die GNOME Shell einerseits, die das macht, und halt der Network Manager, der das Framework dafür bietet.
Genau.
Gut, dann lassen wir mal das hinter uns, würde ich sagen, und gehen zum Newsflash. Und das habe ich jetzt nur gesagt, damit ihr dann später in der Postproduktion sehen kann, dass hier der Newsflash anfängt, weil wir immer noch keinen Jingle haben. Verdammt.
Meine Güte, und weiß ich nicht, wir müssen, also hatten wir nicht mit Michael mal kurz? Nee, genau, mit Michael müssen wir nämlich noch reden. Ja, da müssen wir ja am nächsten Dienstag gucken, gibt es vielleicht eine kleine Überraschung da.
Ja.
Schauen.
Ich würde sagen, also, stell doch mal bitte den Opus-Codec vor.
Genau, der Opus-Codec. Es gibt ja, ne, MP3, AAC, kennen wir ja alles. Aber Opus, das hört sich ja, wow, das hört sich ja eher nach Epic an als nach Opus. Und genau das ist es. Also es sind mehrere Developer dabei, bekannte Developer von Mozilla und von Skype, die daran gearbeitet haben. Und das Ding hat eine 5 Millisekunden Latenz. Das ist schon ganz, ist schon nicht schlecht. Das ist natürlich perfekt angepasst für Voice-over-IP, ne, wegen den Skype-Devs und demnächst auch für Musikstreams.
Ja.
Ja.
Es ist halt das Tolle, der ist halt sehr dynamisch. Der kann halt mit sehr geringen Bitraten umgehen, um halt irgendwie irgendwie mit sehr geringen Internetverbindungen oder langsamen Internetverbindungen klarzukommen. Und dann kann er halt auch auf richtig hohe Bitraten gehen, wo dann halt irgendwie Musikstreaming super ist. Und das halt gleichzeitig bei niedriger Latenz. Das finde ich eigentlich.
Also wir haben ja zum Beispiel jetzt beim Stream das Problem, dass wir, also wenn jemand jetzt eine bessere Internetverbindung hat, einen besseren Upstream, dass der jetzt nicht auf 192 Kilobit streamen kann zum Beispiel, weil MP3 das nicht unterstützt, beziehungsweise OGG, dieses dynamische halt nicht, obwohl doch, ich glaube OGG schon, aber MP3 halt nicht unterstützt. Das heißt, jedes Mal müsstet ihr den Stream neu starten, wenn irgendjemand wenn irgendjemand moderieren will und bei sich das Programm startet, weil jemand wieder, also wir haben jetzt zum Beispiel, unser Stream läuft gerade auf 128 Kilobit und weiß ich nicht, wenn du jetzt eine bessere, du hast ja VDSL, wenn du eine bessere Leitung hast, dann würdest du dann auf, weiß ich nicht, 320 Kilobits oder was streamen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall auf was Höherem, um bessere Qualität rüberzubringen. Hätte aber das Problem, dass dann in Firefox zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen, in anderen Browsern einfach das komplette Ding abschmieren würde, so von wegen, oder der Stream einfach neu gestartet werden müsse, weil der Codec das nicht so ganz mitnimmt.
Ja, also das ist schon schön, dass Opus das dann. Ja, hier, genau. Die hatten jetzt, also das ist halt so, dass die es jetzt eingerichtet haben. Damit es ein Internetstandard wird, ist halt, bedeutet dann halt auch irgendwie komplett frei, jeder kann das implementieren und so.
Genau, genau.
Und sie haben halt auch sehr aufwendige Tests gemacht, mit so Hörproben und so. Und da stug sich das gegenüber HEAC, also der High Efficiency AAC Codec. Da wurde, also Opus war halt noch ein bisschen besser als der, und dieses HEAC ist halt irgendwie das Ding, wenn du halt irgendwie deine Sachen verlustfrei komprimieren willst.
Genau. Und ist auch von Apple, kann man da auch dazu sagen, ist auch irgendwie jetzt zum Standard-Codec geworden in iTunes, natürlich. Und man kann es aber auch mal im Vergleich sehen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Grafik, wo man oben so Opus sieht, oft halt auf zwei Achsen. Ja, genau. Und oben Opus quasi den kompletten Bereich einnimmt, den normalerweise Speaks einnimmt. Das ist ja ein Codec für Voice-over-IP. Das
liegt ja noch darunter.
Ja, ja, ja.
Also, du meinst von der Bitrate, ja.
Ja, ja, genau.
Ja, ich werde das jetzt auch nochmal in den Chat posten. Das ist ein bisschen doof, das zu erklären. Genau.
Und das ist schon sehr beeindruckend, was Opus da alles abgrast.
Ja,
und
das ist einerseits halt irgendwie geht von wenigen Kilobyte an Bitrate bis halt richtig hoch zu 80 oder
genau.
pro Channel. Ah ja, Kilobyte pro Channel ist irgendwie, keine Ahnung, was das heißt. Also es halt deckt halt irgendwie alles ab, was irgendwie Speaks, Vorbis und AAC halt irgendwie getrennt abdecken. Und er ist halt irgendwie der mit den niedrigsten Latenzen.
Ja, und könnte MP3 ja sofort quasi abwimmeln. Ich bin ja mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Ich denke schon, wenn Mozilla und Skype das benutzen, dann werden es auch viele, viele andere benutzen. Außer vielleicht Apple. Die haben ja schon OGG nicht unterstützt.
Ja, mal gucken. Also ich weiß nicht, also so für Streaming macht das ja einfach, das macht ja absolut Sinn, weil du die Latenz weg hast.
Ja, richtig.
Eine geringe Latenz. Also denke ich mal, die werden das schon irgendwann einbauen.
Ja, wer weiß. Also wir schauen mal.
Ja, dann haben wir das nächste Thema und zwar geht es um den Raspberry Pi oder Pi oder so.
Wir müssen unbedingt mal irgendwie nachschauen, wie man das ausspricht, ob jetzt wirklich Pi oder Pi.
Pi würde ich sagen.
Es ist ja kein Kuchen, ne? Obwohl das wäre auch witzig, ne? Also hier so ein Himbeerkuchen, Raspberry Pi.
Na gut. Ah, okay, ja. Noch kurz, Dash hatte jetzt eben was im Chat gepostet, und zwar den XKCD-Comic zu Standards. Ja, stimmt natürlich, jetzt gibt es halt einen weiteren Codec, der halt irgendwie gegen sich gegen die anderen durchsetzen will. Aber ja, irgendwie Opus, sowas wie Opus gab es halt bis jetzt noch nicht, und das ist halt der Vorteil, und deshalb wollen wir es halt eigentlich auch, ne?
Ja, also ich bin gespannt, ob ich denke, Mumble könnte es als erstes, also nach vielleicht Mozilla, also nach Firefox und Skype könnte es wahrscheinlich dann Mumble integrieren.
Oh,
oder
ja,
Teamspeak.
Mumble könnte ja sogar der erste sein.
Ja, richtig, wenn sie schnell genug sind. Wir gucken mal.
Ja, aber jetzt zurück zum Pi. Wir haben nämlich jetzt ein paar Projekte gefunden, ein paar ziemlich coole Sachen, die man mit dem Pi anstellen kann. Und das erste ist halt, jemand hat ein Boot gebaut, was durch den Raspberry Pi oder Pi oder ich habe keine Ahnung, gesteuert wird. Und das soll irgendwie den Atlantik überqueren. Ja, ist schon beeindruckend. Und vor allem ist es halt cool, weil ja so Steuerung von so einem Boot ist halt eigentlich nicht ohne. Und das auf so einem relativ nicht so leistungsstarken Computer zu machen, ist schon beeindruckend.
Ja, wozu ich sag mal, das Raspberry Pi würde ich jetzt aber nicht über den Atlantik schicken, je nachdem, was für ein Wetter da herrscht.
Ja, du, aber, hier hast du das gehört, nach Japan da, nach dem Tsunami, da ist ja ein ganzer Steg mitsamt Boot über den Atlantik gekommen.
Ja, ja, also genau,
da,
genau.
Da kommt ja schon einiges.
Nee, das ist der Pazifik. Japan ist Pazifik.
Okay. Ach so, andersrum. Okay, verstehe. Also ist einfach anders. Genau, okay.
Joa. Ja, aber ich sag mal, man kann ja noch viele andere Sachen damit machen. Also ich würde jetzt das eigentlich eher so als Set-Top-Box oder sowas benutzen, als Media Center.
Wir reden ja erstmal über die coolen Sachen, die man damit
macht. Ach so.
Also die krassen Sachen, die keiner von uns eigentlich machen könnte.
Oder keiner machen will, weil er einfach die Möglichkeit dazu nicht hat.
Ja,
zum Beispiel so. hier diese anderen Projekte, was sind das?
Na, das eine ist ein sprachgesteuerter Roboterarm, also der halt am Pi hängt und du kannst ihm halt irgendwie da sagen, hier fahr mal hoch, mach mal die Hand auf und der reagiert halt auf Kommandos. Fand ich sehr schön.
Auch nicht schlecht.
Gibt's auch ein Video. Genau.
Gipfelchen oder so.
Ja. Dann, okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Projekt, was die gemacht haben, sondern es ist ein Programmierwettbewerb, der von der Raspberry Pi Foundation ausgegeben wurde. Und zwar für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Ich kann nicht mehr mitmachen.
Oh,
ist relativ offen. Also man kann eigentlich irgendwas programmieren, was man halt will. Und ja, ist halt schön, wenn man in dem Alter ist und Spaß am Programmieren hat. Mhm. Ich würde es echt gern machen eigentlich.
Erinnert mich so ein bisschen ans Arduino-Board.
Ich habe ja auch noch eins hier und habe letztens total Lust drauf bekommen, damit wieder was zu machen. Es gab ja letztens einen CRE zu Oldschool Computing, wo sie halt so über die ganzen alten Prozessoren und wie das alles überhaupt funktioniert mit der Prozessortechnik und so und wie es früher halt war. Und heutzutage sind die Prozessoren halt so komplex, dass du ja eigentlich irgendwie die ganzen Befehle im Arm könntest, du würdest dich ja im Grunde totschreiben, wenn du das irgendwie in der Assembler irgendwas schreiben willst.
Mhm.
Aber halt auf so einem Arduino bist du halt noch relativ leicht, da kannst du noch halbwegs gut in Assembler programmieren oder es ist halt eine gute Einstiegsmöglichkeit für sowas. Und ja, da werde ich mir jetzt demnächst mal so ein bisschen Kabel kaufen, um den anzuschließen und zu programmieren und ein bisschen rumspielen damit.
Ja, okay.
So, also und dann irgendwie auch so, wie so ein Prozessor funktioniert, lernen.
Ja, dann haben wir noch was Neues von der Mozilla Foundation. Und zwar möchten die ja Thunderbolt nicht mehr weiterentwickeln. Haben wir ja gerade kurz vorgestellt, es soll keine Weiterentwicklung mehr geben. Heißt also, es gibt zwar noch Security Fixes, aber es werden keine neuen Features großartig mehr hinzugefügt. Die Features kommen dann fast nur noch aus der Community. Also, nee, kommen dann nur noch aus der Community.
Sorry, ich würde das kurz nochmal unterbrechen, weil Dash hat nochmal was eingeworfen zum Pi und dem Arduino. Und zwar, welcher Teil irgendwie, die Einsatzgebiete von den beiden Geräten, was man irgendwie mit dem Arduino nicht mehr machen könnte, wo man mit dem Pi was machen könnte. Und ja, ich weiß nicht, das Roboterarm würde ich bezweifeln, dass der Arduino das noch kann, weil irgendwie so Sprachanalyse ist halt schon irgendwie aufwendig. Das schaffst du nicht auf so einem 100 Megahertz Prozessor. Aber natürlich, Arduino ist halt noch stromsparender und halt zum Teil recht einfach zu programmieren. Und kannst du halt irgendwie, weiß nicht, an so eine Lampe, an diese LED-Lampe bei Ikea kannst du das zum Beispiel ranhängen. Raspberry Pi hat, glaube ich, dafür nicht die Schnittstelle. Also da müsste man halt noch ein extra Interface haben. Aber gut, ja, heute wollte ich nur auf Dash eben eingehen im Chat.
Okay. Also, nochmal kurz zurück zu Mozilla. Und zwar, es werden nur noch Features durch die Community mit reingebracht. Und für die ganzen Security-Fixes, da gibt es dann eben einmal im Jahr ein paar Sicherheits-Updates von Mozilla selbst oder auch eben von der Community, wenn sie irgendwelche Sicherheitslücken gefunden haben. Aber ja, jetzt gibt es noch im November einen letzten Release, das ist der Extended Support Release, wo dann wirklich nochmal alles drin ist, nochmal alles gefixt, jede Menge Bugs gefixt und dann sind die damit dann auch durch mit Thunderbird und konzentrieren sich dann wahrscheinlich eher auf solche Projekte wie Boot2Gecko, was ja jetzt Firefox OS heißt, aber da haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen.
Ja, die sagen ja nach eigenen Worten, Thunderbird ist fertig. Also irgendwie, es gibt keine Features, die man noch haben will. Finde ich doch sehr zweifelhaft. Eigentlich bei Software hast du immer irgendwas und irgendwie neues Interface, sowas. Ich meine, du kannst ja immer irgendwo hingehen und finde ich eigentlich auch erstrebenswert. Irgendwie Thunderbird ist meiner Meinung nach noch lange nicht irgendwie der perfekte Mail-Client. Da kann noch einiges rein und deshalb finde ich das etwas verwunderlich, dass sie da jetzt rausgehen.
Ich denke mal, sie haben das tatsächlich wegen Firefox OS gemacht, weil sie müssen ja jetzt ihre Kraft irgendwie konzentrieren auf Firefox OS, weil sie ja schon nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, die ersten Devices veröffentlichen wollen mit Firefox OS und da brauchen die natürlich jetzt jeden Mann. Und ich denke, bei Thunderbird hat sich das angeboten, dass eben die meisten Features, die Community will, auch die Community selber macht. Ja. Und somit dann auch wirklich nur das reinkommt, was die Programmierer drin haben, was die Leute drin haben wollen, die Endnutzer.
Ja, ich würde mal sagen, also es könnte natürlich sein, dass das eine ziemlich große Chance ist für das Projekt. Es wird halt irgendwie, also Features, denke ich mal, wird es auf jeden Fall gehen. Das wird sich halt eben dann verlagern, dass die Community entweder eigene Sachen schreibt oder halt Add-ons schreibt, was ich doch wahrscheinlich, ich denke, das wird eher passieren, dass wir jetzt mehr Add-ons sehen und halt irgendwie, wenn irgendjemand sein super tolles Feature implementieren wird, dann wird er, denke ich, eher über ein Add-on gehen als über irgendwie Code-Contribution.
Ja, das kann sein, muss aber nicht. Also es gibt ja ein paar elementare Dinge, die vielleicht noch drin sein müssen.
Ja, es geht halt nicht irgendwie elementar. Es geht halt darum, irgendwie der Aufwand. So eine Erweiterung ist halt doch leichter geschrieben als C++-Code.
Ist vielleicht aber gar nicht schlimm, weil dann bläht sich eben Thunderbird nicht zu sehr auf, was ja manche schon davon abgebracht hat, Thunderbird weiterhin zu benutzen.
Irgendwie, wenn ein Add-on direkt im Programm integriert ist, dann ist es halt auch weniger aufblähend.
Das stimmt natürlich, klar. Dann kann man das natürlich ein bisschen besser implementieren. Na gut, muss jeder für sich selbst wissen. Ich selbst nutze gar keine Mail-Clients mehr, weil mir das im Endeffekt nichts bringt. Oh. Ich bin öfters mal mobil und dann brauche ich halt eben direkt Webzugriff auf mein Mail-Konto.
Ja, gerade, ich weiß nicht, IMAP und so, da hast du ja eigentlich keinen Unterschied zwischen Web-Client und lokalen Client. Und vor allem, Thunderbird speichert die Mails halt auch lokal. Was ich halt super finde, wenn ich mobil bin.
Klar, logisch.
Na gut, dann reden wir mal über CyanogenMod. Und zwar, das Team da hat jetzt mal angekündigt, dass die nächste Version 10 von CyanogenMod auf Jelly Beans basieren wird. Heißt also, sie werden jetzt nicht irgendwie die Änderung von 4.1 von Android in CyanogenMod 9 irgendwie in eine 9.1er oder so einfließen, sondern sie machen einen ganzen neuen Release. Wird wahrscheinlich nicht so lang, also sie sagen, es wird nicht lang, viel länger dauern als das, wo wir jetzt auf CyanogenMod 9 gewartet haben. Das wird wahrscheinlich viel weniger Zeit beanspruchen, einfach weil jetzt hier Ice Cream Sandwich ist draußen und die Codebasen unterscheiden sich jetzt nicht so von 4.0 auf 4.1. Aber trotzdem, also ja, ich hoffe jetzt mal, dass sie endlich mal CyanogenMod 9 rausbringen, darauf warte ich ja auch.
Ja, weil du es noch installieren kannst. Im Gegensatz zu manchen anderen.
Aber ich kann nichts anderes installieren, das ist das Ding.
Achso, okay, gut, dann lohnt sich das natürlich. Ich finde es aber gut, dass sie das dann so ein bisschen, ja, sagen wir mal, absperren. So von wegen, wir bauen auch wirklich nur auf der nächsten Android-Version aus. Wir hinken nicht so hinterher. Das erinnert mich so ein bisschen an GNOME 3, GNOME 2 und Mate. Ja, Mate nimmt jetzt irgendwie alle GTK 2 Sachen, die keiner mehr nutzen will, weil jetzt alle zu GTK 3 wechseln. Ja, und die es richtig gemacht haben, das sind eigentlich die Leute, die Extensions für GNOME 3 schreiben, weil ne, Cinnamon, eine Fork von GNOME 3, ist zwar immer noch besser, aber es ist halt nicht
du musst die Erfüllung. Halt, ja, es ist halt beim Fork, musst du halt oft Sachen doppelt schreiben, ne? Weil ja, du
und
halt
das macht das ja echt keinen Sinn.
Willst. Und ja viel mehr ist jetzt auch nicht zu CyanogenMod gesagt. Ich hoffe echt, dass sie das bald mal rausbringen. Aber gut. Ja, ein Thema, was mich sehr persönlich betrifft und dem ich auch sehr stark gewidmet bin, und zwar Hybrid-Grafiken. War ja auch der Anlass für das Nvidia Fuck You von Linus Torvalds.
Optimus, ne? Das ist ja diese Technik, wo zwei Grafikkarten zusammengeschaltet werden, beziehungsweise unabhängig voneinander.
Dann. Was ich ja hier in meinem Notebook habe. Und ist aktuell ein bisschen unschön zu realisieren. Es geht relativ leicht, ist halt aber irgendwie mit zwei X-Servern nötig. Was halt die, also ist es halt dann weniger performant und so. Haben sie jetzt, also der X-Server wird in der Version 1.13 oder 1.13 mehr Unterstützung für Hybrid-Grafiken bringen. Also sie haben zumindest die Grundlage dafür gelegt und halt einige Features eingebaut, die da heißen lokal. Einmal der Output-Slave, mit dem kann man die Grafik, weitere Grafikkarten im laufenden Betrieb zuschalten, ohne dass man den X-Server neu starten muss. Dann Offload-Slaves, damit kann man die Grafikberechnung an die andere Karte abgeben, direkt, weil es ist ja oft so, dass die hintereinander laufen. Also du hast irgendwie eine Intel-Karte, die am Bildschirm direkt hängt und an der Ausgabe und dann irgendwie dahinter die Nvidia-Karte, die dann halt irgendwie die Sachen, die schweren Sachen berechnet und dann an die Intel-Karte weitergibt, die es dann auf dem Bildschirm ausgibt und dann muss halt irgendwie gemacht werden, dass die eine Karte das an die andere abgibt. Ist jetzt halt so, diese Änderungen benötigen halt auch viel, was im neuen Kernel 3.5, der jetzt noch in der Entwicklung ist, erst kommen. Und es ist halt so, dass die ganzen proprietären Grafiktreiber, die müssen das halt benutzen, diese Infrastruktur, die der X-Server jetzt bietet. Sonst bringt es halt überhaupt nichts. Jetzt kommt halt Nvidia ins Spiel, die müssen halt mal irgendwie was machen. Oder AMD. Das ist ja, hoffentlich sind die da jetzt hinreichend aufgeweckt von Linus, dass die irgendwie dich mal den Arsch bewegt kriegen. Genau.
Ja, schauen wir mal. Ne? Also Nvidia ist ja da etwas, also Nvidia ist, glaube ich, das schlechteste Beispiel für, also jetzt mal neben Microsoft und OS X, aber ist wirklich so die schlechteste Beispiel für eine Nicht-Kooperation. Aber gut, Microsoft macht ja jetzt nicht in Hardware, genauso wenig wie, gut, Apple macht schon irgendwo eine Hardware, aber sie lassen ja von anderen produzieren. Und sogar solche großen Hardwarehersteller wie Samsung und so weiter, die haben es auch alle irgendwann mal kapiert, dass man sich doch lieber nicht gegen Linux oder Android oder was auch immer stellt, sondern lieber da mitarbeitet. Ich sag nur Tizen oder Tizen.
Yep. Okay, haben wir das hinreichend besprochen? Ich werde, denke ich mal, immer mal wieder darüber berichten, weil ich ja hier immer, denke ich, versuchen würde. Also ich hoffe mal irgendwie bis Ende des Jahres, dass es dann vielleicht halbwegs funktioniert, wenn in Nvidia mitspielt. Also werde ich auf jeden Fall berichten. Okay. Okay. Würde ich sagen, weiter oder ein Titel?
Ja, weiter. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Okay, wir haben aber noch ohne Ende Themen.
Ja, wir haben so viel zu reden und deshalb... Gut, dann hier, bitte.
Zockerecke. Spielen unter Linux.
Und genau, wie angekündigt, wurde Steam für Linux jetzt offiziell angekündigt von Valve. Und zwar haben sie das in einem neuen Blog getan, und zwar der Steamed Penguin Blog. Was ich auch echt schön fand.
Ja, Steam. Das ist auch nicht schlecht.
Ja. Ist an sich haben sie jetzt nicht viel Neues erzählt. Wir hatten ja schon von der einen Newsseite, die halt das live gesehen hat, schon erfahren, was jetzt alles kommt. Heißt also irgendwie, sie portieren Steam, die Source Engine und halt Left 4 Dead 2 erstmal und wollen dann halt noch weitere Titel von Valve portieren.
Obwohl man ja sagen muss, wenn sie die Engine schon portiert haben, dann braucht man nicht lange, um die anderen Spiele
ja,
zu portieren.
Ja, ein bisschen braucht man schon.
Also ich kenne das von der Unity 3D-Engine, da kannst du es direkt exportieren. Oder Unigen gibt es auch, kommen wir auch gleich noch zu. Da gibt's, ist das ähnlich, da exportierst du das eigentlich nur noch in PS3 oder was auch immer du haben möchtest.
Ja, da können wir nächste Woche noch über was reden. Da habe ich nämlich noch ein großes Thema, wofür wir heute einfach absolut keine Zeit haben. Da
ah, das macht nichts.
Nächste Woche
nächste
noch
mal so ein Special
Thema. Ja, okay. Gut, dann Steamport ist echt nicht viel zu sagen. Hoffentlich kommt er dieses Jahr noch. Ich würde mich sehr freuen. Ach ja, wird erstmal Ubuntu-spezifisch sein. Also erstmal nur im Software Center verfügbar oder nur für Ubuntu, weil sie wollen halt erstmal, das ist halt ein Experiment für sie und sie wollen halt nur erstmal sich möglichst auf eine Distribution konzentrieren und um halt möglichst das erfolgreich zu machen und halt, wenn es dann, also sie wollen dann halt auch danach dann auf die anderen Distributionen auch sich erweitern. Aber ich denke mal, wenn die es halt irgendwie, es wird, denke ich, Wege geben, um das hier auch unter Arch oder so zum Laufen zu bringen, hoffe ich mal.
Bestimmt. Stimmt. Und wenn sie es dann halt eben nicht mit freiem, quelloffenen Code machen mit Steam unter Linux, dann machen sie es halt mit einer BIN-Datei wie TeamSpeak. Dann geht das auch und ja, dann wird das auf jeden Fall irgendwo dann auf jeden Fall im AUR landen. Spätestens da. Wenn es dann da ist, dann haben wir es. dann kriegt es jeder auf seine Distro.
Gut, das nächste dann. Gaikai kriegt ein Linux-Client. Was zum Teufel ist Gaikai?
Also Gaikai ist ein Anbieter von Cloud-Gaming. Kennt vielleicht der ein oder andere. Man hat das Spiel selber nicht mehr auf dem Rechner, sondern es läuft extern auf irgendwelchen Servern, die dann ne, High-End sind. Und man hat einfach nur noch einen Zugang, kauft sich die Spiele für ein paar Monate oder kauft sich die Spiele komplett und spielt sie dann eben halt im Browser. Früher gab es dafür dann eben Flash, was es irgendwie möglich gemacht hat. Jetzt gibt es von Google dieses Native Client. Der Name ist auch ein bisschen verwirrend, finde ich, weil Native Client ist es nicht. Native Client ist ein Chrome oder Chromium Plugin für die Hardwarebeschleunigung. Das heißt, es greift dann auf eure Hardware direkt zu und kann dann somit die Grafik besser machen, also in höherer Qualität anzeigen lassen und solche Sachen, dass Dateien abgelegt werden können, Speicherdateien zum Beispiel, die ihr dann mitziehen könnt und die dann beim Starten auf einem anderen Rechner wieder da sind oder was auch immer. Dass auch ein Fullscreen-Mode möglich ist und dass die Maus erkannt wird, all sowas funktioniert. Im Moment läuft das immer noch mit einem Java-Plugin, aber das ist halt immer noch nicht so toll wie, das läuft also im Moment im Java-Plugin unter Linux. Das ist halt nicht so toll wie auf anderen Plattformen, da läuft es wohl ein bisschen besser, weil da Native Client auch aktiv dann weiterentwickelt wird für Mac OS X zum Beispiel oder für Windows. Und also kam es da immer wieder zu Problemen, also irgendwelches Stocken und so weiter. So, und jetzt gibt es also bald die Native Client Linux-Unterstützung in Chrome 20. Die News ist auch schon ein bisschen älter. Ich kann nicht dunkel entsinnen, dass, glaube ich, Chrome 20 schon längst da ist. Wenn es noch nicht da ist, wartet noch ein bisschen, es wird bald kommen und dann sollten die Spiele nun auf jeden Fall funktionieren. Es gibt aber wohl eine Blacklist für eure Grafikkarten, also schaut doch mal nach, ob irgendwie eure Grafikkarten geblacklistet sind, warum auch immer wahrscheinlich, weil dafür noch nicht ausreichend ja, Unterstützung oder Manpower angelegt worden ist, um das zu unterstützen. Mhm. So, ansonsten wurde auf der Google I.O., ne, die ja auch schon ein paar Wochen her ist, wurde dann eben Bulletstorm präsentiert mit eben dem Google Native Client auf einer Samsung Chromebox. Wir hatten ja darüber gesprochen, über die Chromebox, und das funktionierte wohl komplett ohne Flash, ohne Java und dann auf so einer kleinen Box. Also finde ich nicht schlecht, direkt in Chrome OS.
Das ist schon cool. Ich will da eigentlich jetzt nicht viel weiter was zu sagen, zeittechnisch wegen. Ich verweise mal auf die letzte Ausgabe des Inserio Podcasts. Die beiden haben da ein bisschen ausführlicher über die Problematik von Cloud-Spielen gesprochen.
Ja.
Also ja, verlinke ich noch in den Shownotes. Kann man sich dann nochmal anhören.
Gut, dann haben wir ja noch einen kurzen Moment der Freude. Wieder einen Linux-Port.
Juhu.
Super. Nie. Juni, Jin.
Ja, alles ja. Mit Juni.
Ja, irgendwie, ja, irgendwas passiert im Juni. Nein, also Unigen kommt bald in der LTS-Version. Also, und dann wird es auch unter Linux vorhanden. Also da wird auch Linux unterstützt. Derzeit unterstützt zwar die Unigen schon Linux, aber man muss dazu sagen, eben noch nicht so stabil. Deswegen bald in der nächsten Version ist dann Linux also stabil dabei. Und als Beweis dafür, dass eben genau diese Gaming-Engine stabil läuft, gibt es dann direkt auch schon ein Spiel. Und zwar nennt sich das Trist. Das ist so ein kleines, ist so ein Real-Time-Strategy-Game im Sci-Fi-Bereich. Erinnert doch sehr an Oil Rush. Oil Rush ist übrigens auch auf Unigen basierend. Und ja, das kann man euch beides mal ans Herz legen. Wartet einfach mal auf ein paar Spiele, die unter Unigen dann veröffentlicht werden. Ne, weil die dann schließlich auch unter Linux wahrscheinlich veröffentlicht werden können. Weil derzeit sind Android-Ports, PS3-Ports, Windows oder Mac möglich, aber noch kein Linux. Das kommt jetzt. Ja, Long-Term-Support-Version.
Joa, ja, schön. Noch eine Engine. Super.
Ja.
Mehr Spiele für Linux.
Ja, ein kleines Spiel können wir ja noch erzählen, nämlich genau. Sintel. Sintel kennst du ja, ist von der Blender Foundation.
Von der Blender Foundation. Die ja am nächsten Film arbeiten, das finde ich super.
Mango heißt es, glaube ich.
Genau.
Nee, das ist der Arbeitstitel. Die haben es jetzt anders genannt. Irgendwie irgendwas mit Metal oder Steam oder sowas. Schauen. Ja. Was gibt's denn in Sintel? Sintel ist ja jetzt, Sintel, das Spiel ist ja jetzt in der Alpha-Version. Man spielt Sintel selbst und soll dann quasi die ganze Story des Films soll man nachempfinden können, wo es dann auch dementsprechende Feinde gibt, die man zu attackieren hat und man ist dann auf der Suche nach dem kleinen Drachen wohl und
ja. Das Spiel hatte ja sehr viele Action-Szenen, also das bietet sich ja auch an dann irgendwie, wenn man so ein Kampfspiel macht. Vermute ich mal, dass es doch sehr darauf zentriert ist. Oder?
Ja, richtig. Also gut, ja, es wird, ich glaube, es wird so ein bisschen RPG-mäßig. Also es gibt schon ein paar Videos dazu, wo es so ein paar Tests gibt, ob das funktioniert oder nicht. Und das sieht schon ganz in Ordnung aus. Wir haben dann mal ein bisschen die AI und so weiter ausprobiert. Das sieht schon sehr irgendwie nach einem RPG aus, wo du dann eben so kleine Viecher platt machen kannst mit dem Schwert und wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Derzeit ist es in der Alpha-Version, gibt es dann über Git, über das AOR oder weiß ich nicht, vielleicht gibt das demnächst auch schon als PPA, sodass man sich das auch mal unter Ubuntu ziehen und ausprobieren kann. Ansonsten einfach mal kompilieren.
Super, dann hast
Obwohl, Java Fund hat jetzt gerade schon in Tears of Steel heißt der eine neue Film, Tears of Steel, anstatt Mango. Und JavaFund hat jetzt gerade sich gemeldet, dass das Spiel doch relativ schlecht läuft in der Alpha-Version. Aber ist ja auch noch Alpha, da darf das auch schon.
Ja, und bei mir stürzt es einfach ab beim Starten.
Oder so.
Gut, du hattest hier noch zwei Spiele kurz zum Vorstellen.
Ja, großartig vorstellen kann man da eigentlich nichts. Einfach nur zwei Spiele, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, sind Legends of Aetherus und Tiny and Big. Tiny and Big wurde uns, glaube ich, von JavaFund empfohlen. Einfach mal draufschauen. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal erwähnt. Legends of Aetherus ist jetzt auch eher so RPG. Sieht auch sehr gut aus, muss man dazu sagen. Also beide mal anschauen und viel Spaß damit haben. Linux hat.
Okay, dann gehen wir mal direkt weiter.
Kommando der Woche. Das Terminal kann mehr.
Genau, und da haben wir einen kleinen, aber sehr nützlichen Tipp, wie ich finde. Und zwar kann man mit Xmessage minus Niermaus ein Fensterchen mit einer Nachricht direkt an die Maus hängen. Und das Ganze kann man einfach hinter einen Befehl packen, der halt irgendwie länger läuft und dann irgendwann fertig ist, um halt zu zeigen, dass der Befehl fertig ist.
Ja.
Ne? Also sehr praktisch.
Ich habe es gerade mal ausprobiert. Es ist wirklich so ein kleines Fenster, wo er dann einfach auf Done klickt und also auf OK klickt und dann hat sich das. Ist wirklich manchmal ganz hilfreich, wenn ihr jetzt während das noch irgendwelche Webseiten durchsucht, Musik hört oder sonst irgendwas und immer noch aktiv am Rechner seid, aber nicht die ganze Zeit aufs Terminal starren wollt, ob eure Installation schon fertig ist, ob euer Kompiliervorgang schon fertig ist. Deswegen am besten den Befehl mal verwenden.
Genau. Und dann war es das auch schon. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Next.
Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer.
Und Dennis, du hast da was mit Kernel-Namen.
Relativ wenig Leute wissen, dass Linux auch Kernel-Namen hat, so ähnlich wie Ubuntu ihre Release-Namen haben. Ne? Hier so, was hatten wir denn? Warty Warthog oder sowas? Diesmal hab ich einfach mal so ein paar aus einer Liste rausgesucht. Zum Beispiel Sliding Snow Leopard. Ja. In Anspielung auf die OS X-Version Snow Leopard. Dann, dann den Titel, ne? Jeff thinks I should change this, but to what? Dann Pink Farting Weasel. Dann nasser Seehund, fand ich auch nicht schlecht. Unstabiler Pinguin. Und das Witzige war, stabiler Pinguin war
ein Release-Style.
Hä? Wie Pinguin-Style?
Stable.
Ach so. Ja, das könnte auch sein, ja. Aber gut, also ist ganz nett, kann man sich mal anschauen, diese ganze Liste, und ist ähnlich witzig wie die Ubuntu-Namen.
Ja, obwohl seit Mark Shuttleworth nicht Penguin in der letzten Version oder im nächsten verwendet hat, ist das irgendwie aus. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen mit P.
Ja, aber das wollte er ja extra nicht. Also er wollte keine Bekannten. Aber, ne? Also ein Warzenschwein ist jetzt nicht unbedingt das Tier schlechthin. Da ist es eher L, ne, für Lion. Haben sie aber auch nicht genommen. Dann, was gab's noch?
Ja.
Naja, gut.
Okay. Freie Lizenzen Zeugs. Was?
Ist schön, ja. Und zwar nennt sich die so. Die Website nennt sich tldrlegal.com und ist so eine Art Suchmaschine für freie Lizenzen. Das ist also für freie Software-Lizenzen oder ja. Und dort kann man einfach die Lizenz eingeben, zum Beispiel GPL oder GPL, vor allem dann in der dementsprechenden Version. Und dann wird euch eine Übersicht angezeigt, ne? Was darf ich, was darf ich nicht und was muss ich. Und dann könnt ihr euch da einfach, ne, die Rechte und Pflichten, die ihr da gegenüber dieser Lizenz habt, könnt ihr euch dann reinholen und könnt dann direkt, okay, dieses Projekt muss ich so und so behandeln, und wisst dann schon direkt Bescheid, wie das läuft und was ihr, also unter welcher Lizenz ihr zum Beispiel eure Software dann demnächst release. Kann man viel drüber lernen. Vorteile sind auf jeden Fall, dass es sehr, sehr übersichtlich ist und sehr einfach gestaltet. Es gibt bisher 31 Lizenzen. Das Ganze ist natürlich erstmal auf Englisch, aber da das eben nicht viel Text ist, ist es auch relativ leicht zu verstehen. Und ganz unten am Bildschirmrand gibt es dann meistens zu jeder Lizenz noch eine kleine Textzusammenfassung, wofür das zum Beispiel benutzt wird, Entstehungsgeschichte und so weiter.
Ja, ist auf jeden Fall praktisch. Kann man sich mal merken.
Ja.
Dann waren Goggles. Also nicht das Google Goggles, was ich spontan damit assoziiert habe, sondern einfach nur Goggles.
Das habe ich auch erst gedacht, so am Anfang. Goggles, Google Goggles, kennt doch jeder. Ja, denkst du, man geht es um was anderes. Und zwar kann man mit diesem kleinen Bookmark, das hatte Dash, glaube ich, mal auf die Aspora gepostet, kann man mit diesem kleinen Bookmark einfach draufklicken, während ihr auf irgendeiner Website seid. Und dann könnt ihr dort rummalen. Ihr kriegt dann oben so eine, also oben links so eine Anzeige mit Farben, also mit möglichen Farben, die ihr verwenden könnt und mit der Stiftdicke. Und könnt dann rummalen, wie ihr wollt. Könnt dann irgendwelche Texte dazu schreiben oder also zum Beispiel bei Google, Vorsicht, nichts eingeben oder sowas. Und könnt dann auch noch gucken, was andere dazu gemalt haben. Ist, ja, ein angenehmer Spaß, wer sich ein bisschen die Zeit vertreiben will oder wer irgendwelche Tipps oder sowas auf bestimmten Webseiten markieren möchte, der kann das dann mal verwenden.
Sehr, ja, ist nett. Aber ich meine, viel mehr als eine Spielerei.
Ist es auch nicht, das stimmt schon. Vielleicht kann man das irgendwie anders, also ich würde mir ja so ein Markier-Etherpad gerne wünschen. Also, dass man zum Beispiel Text markieren kann und also dann einfach auf das Bookmark klickt und dann zum Beispiel sehen kann, wie es andere markiert haben, die dann aber, mit denen man aber direkt in Kontakt hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt für die Linux-Lounge irgendwas vorbereiten, dass ich dann sagen kann, okay, das habe ich markiert, das ist wichtig und dass du dann, wenn du dann mehr Zeit hast als ich oder so, dann eben die Shownotes schon mal vorbereiten kannst oder Stichwörter, sodass man das dann, ne, dass jeder dann weiß, auf der Seite war er schon zum Beispiel.
Ja, ist aber natürlich eine sehr nützlich, wenn man andere Leute trollen will.
Zum Beispiel, ja. Das
auch. Also einfach das mal halt die ganze ja, Seite schwarz anmalen.
Ja, also Google Goggles. Einfach mal Goggles bitte mal bei The Radio CC anwenden. Das könnte durchaus witzig sein. Einfach mal ein bisschen rummalen. Und ich denke, er bangt das ja gerade im Chat. Ich weiß nicht, ob er zuhört, wäre ja schön. Wenn er das mal hört, dann weiß ich nicht. Vielleicht kommt er dann wieder, macht wieder Sendungen und verwendet dann vielleicht auch Goggles für seine, hat ja vorher immer irgendwelche Zeichnungen oder sowas mit in seine Sendung reingenommen und die dann eben als Avatar bei sich im Twitter-Account immer anzeigen lassen, die besten. Und so ähnlich hätte man das dann da wahrscheinlich auch mit Goggles machen können. Also einfach mal ausprobieren und wir gucken mal, weiß ich nicht, morgen, übermorgen, gucken wir mal auf unsere Website und wenn es da genug gibt, genug Einträge, dann werden wir das mal abfotografieren und mal irgendwie auf Diaspora oder Twitpic posten oder sowas.
Kann man machen. Hoffentlich kommt da irgendwas. Ich kann ja mal mit meinem Zeichenpad das versuchen.
Oh, irgendwie? Okay, auf der The Radio CC-Seite soll das wohl nicht möglich sein. Warum denn das? Ein bisschen doof. Wir gucken mal.
Müssen wir gucken.
Also ich kann's. Mhm. Ja, ich kann das. Na gut. Okay, ja.
Ja, ich würde sagen, der letzte Tipp noch eben schnell und zwar Lightread ist ein Google Reader Desktop Client, den ich vor kurzem entdeckt habe. Es ist in einem Ubuntu-Look, also sehr Ubuntu-zentriert, läuft, also sieht aber auch ganz gut in der GNOME Shell aus. Kann man gut machen. Ja, synkt halt sehr angenehm mit dem Google Reader. Hat auch so die meisten Features, die man haben will. Was mir jetzt nur fehlt, ist irgendwie Text zu setzen oder zu bearbeiten oder beziehungsweise über Text anzusehen. Also das finde ich echt schade, weil dafür hätte ich es halt sehr gerne benutzt. Hoffe ich halt mal, dass das irgendwie kommt mit den Text. Und was mir noch aufgefallen ist, irgendwie der Text wird wenn man das Fenster auf Vollbild macht, dann wird der Text halt nicht irgendwie auf die Größe des Fensters angepasst, sondern bleibt immer auf der gleichen Größe. Was ein bisschen komisch ist, aber ja, vielleicht soll das auch so, ich weiß nicht.
Ja gut, also noch ein paar Bugs zu fixen.
Ja, ist aber also sehr, sehr qualitativ recht hochwertig gemacht, also schön aufbereitet und recht stabil.
Ja, dann auf jeden Fall mal benutzen, also ich bin ja nicht so der Google Reader Vertreter, weil ich das ja gerne alles über Twitter habe, weil manchmal ist mir das einfach zu viel Text im RSS-Feed und naja, gut, warum nicht?
Na gut, dann haben wir es heute.
Oh, mir tut der Rücken weh.
Eine Stunde durchgeredet diesmal. Sonst haben wir irgendwie immer so irgendwie 45 Minuten. Diesmal haben wir ganze 60 durchgesprochen.
Ja, wow, nicht schlecht. Also wir könnten fast schon... Titel. Ja gut, aber wir könnten fast schon dem Serial Podcast ja, Konkurrenz machen. Oh, okay. Das wird jetzt Max nicht gut gerne hören, fall dran wahrscheinlich auch nicht.
Wir haben ja unser Limit leider.
Ja, obwohl, naja, wir gucken mal, ne? Ja, wir schauen mal. Ich werde mir jetzt noch einen Tee machen und dann geht's ja gleich weiter mit der Diaspora Night. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt zu dieser Sendung oder irgendwelche Themen, die wir vielleicht mal mit reinnehmen sollen, irgendwie Projekte, die ihr mal gemacht habt oder wo ihr mitgewirkt habt, dann schickt sie uns einfach einen Kommentar at the Radio CC. Diesmal aber mit Minus, ne? the-radio.cc, dann kommen sie auch bei uns an. Und ansonsten, ja, würde ich euch noch einen schönen Tag wünschen und ich sag einfach mal, bleibt mal dran.
So, jetzt, sorry. Ich werde... Welchen Titel soll ich spielen? Also womit sollen wir die Leute rausschmeißen? Eher was Ruhiges oder eher was Remixes? Oder?
Ach komm, mach einen Remix. Wir haben
ja,
Zeit, wir
so
haben
wieder. Lust. Und komm,
ja, genau,
Professor Click geht's. Remix, Destroy She Says. Ich mag den Track. Mehr als dann, das Original.
Ja, eindeutig. Okay.
Und damit dann bis nächste Woche und so.
Genau.
Tschüssi.
Ciao.